Beim Anblick der Volksscharen aber erfasste ihn tiefes Mitleid mit ihnen, denn sie waren abgehetzt und verwahrlost wie Schafe, die keinen Hirten haben. Da sagte er zu seinen Jüngern: Die Ernte ist groß, aber die Zahl der Arbeiter ist klein. Bittet daher den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Er rief dann seine 12 Jünger herbei und gab ihnen Macht über die unreinen Geister, sodass sie diese auszutreiben und alle Krankheiten und jedes Gebrechen zu heilen vermochten. Die Namen der 12 Apostel aber sind folgende: Zuerst Simon, der auch Petrus heißt, und sein Bruder Andreas, sodann Jakobus, der Sohn des Zebedäus, und sein Bruder Johannes, Philippus und Bartholomäus, Thomas und der Zöllner Matthäus, Jakobus, der Sohn des Alphaeus und Lebäus mit dem Beinamen Thaddäus, Simon, der Kananäer, und Judas, der Iskariot, derselbe, der ihn verraten hat. Diese 12 sandte Jesus aus, nachdem er ihnen folgende Weisungen gegeben hatte: Den Weg zu den Heidenvölkern schlagt nicht ein und tretet auch in keine Samariterstadt ein. Geht vielmehr nur zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Auf eurer Wanderung predigt: Das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Heilt Kranke, weckt Tote auf, macht Aussätzige rein, treibt böse Geister aus. Umsonst habt ihr es empfangen, umsonst sollt ihr es auch weitergeben. Sucht euch kein Gold, kein Silber, kein Kupfergeld in eure Gürtel zu verschaffen. Nehmt keine Taschen mit auf den Weg, auch nicht 2 Röcke, keine Schuhe und keinen Stock, denn der Arbeiter ist seines Unterhalts wert. Wo ihr in eine Stadt oder ein Dorf eintretet, da erkundigt euch, wer dort würdig sei, euch zu beherbergen. Und bei dem bleibt, bis ihr weiterzieht. Beim Eintritt in das Haus entbietet ihm den Friedensgruß. Und wenn das Haus es verdient, soll euer Friede, den ihr ihm gewünscht habt, ihm auch zuteil werden. Ist es dessen aber nicht würdig, so soll euer ihm gewünschter Friede zu euch zurückkehren. Wo man euch nicht aufnimmt und euren Worten kein Gehör schenkt, da geht aus dem betreffenden Haus oder Ort hinaus und schüttelt den Staub von euren Füßen ab. Wahrlich, ich sage euch, dem Lande Sodom und Gomorra wird es am Tage des Gerichts erträglicher ergehen als einer solchen Stadt. Bedenkt wohl, ich sende euch wie Schafe, mitten unter Wölfe. Darum seid klug wie die Schlangen und ohne Falsch wie die Tauben. Worte des lebendigen Gottes.
Lasst uns anfangen noch beten. Allmächtiger Vater, wir danken dir, dass du deinen Sohn Jesus gesandt hast, als König über die Welt. Wir bitten dich, lass uns nun ihn besser kennenlernen, damit wir ihn und dich besser lieben lernen und lernen, was es bedeutet, ihm nachzufolgen. In Jesu Namen. Amen. Jesus Christus ist der König über Gottes Reich und er ruft Menschen auf, ihm nachzufolgen. Wer Jesus nachfolgt, landet dort, wo Jesus ist. Nachfolge ist also der Weg in sein ewiges Reich und der Weg zum ewigen Leben. Was bedeutet Jesus nachfolgen? Das ist natürlich kein Weg, sondern Jesus nachfolgen bedeutet Jesus nachahmen. Ihm vertrauen und immer mehr werden wie er. Jesus nachahmen bedeutet also nicht nur tun, was Jesus tut. Das wäre sowieso schon schwierig, wenn man sich an die Allmacht von Jesus erinnert, die wir in den vergangenen Kapiteln gesehen haben. Und diese Autorität sehen wir dann zwar in diesem Abschnitt schon auf die 12 Apostel übertragen. Schaut euch mal in Kapitel 10, Vers 1 an. Dort sehen wir, dass Jesus ihnen Macht über die unreinen Geister und über alle Krankheiten und jedes Gebrechen gab. Und wir werden uns allerdings auch einig sein, dass das den 12 Aposteln eine einzigartige Position im Reich Gottes gibt. die wir nicht haben. Trotzdem ist die Aussendung der 12 Apostel in Kapitel 10 auch das Leitbild für unsere Aussendung als Jünger, als Nachfolger von Jesus in die Welt. Sowohl als Gemeinde miteinander, als auch individuell als einzelne Nachfolger. Und wie wir sehen werden, ist die Mission der 12 Apostel unserer Mission sehr viel ähnlicher, als es vielleicht beim ersten Lesen des Textes den Eindruck hatte. Auch wenn Gott jedem Einzelnen unterschiedliche Gaben und Fähigkeiten mitgegeben hat und sich daraus auch die unzähligen Nuancen von Nachfolge ergeben, die wir in unserer Gemeinde beobachten, dann sind doch die Prinzipien, die Jesus den 12 Aposteln mitgibt, auch auf uns übertragbar. Das liegt eben daran, dass Jesus Nachfolgen gleich Jesus Nachahmen ist. Und Jesus Nachahmen erfordert, dass wir verstehen, wie Jesus denkt. Dass wir reden, wie Jesus redet. Dass wir handeln, wie Jesus handelt und uns fühlen, empfinden, wie Jesus fühlt und empfindet. Schauen wir also uns zuerst an, wie Jesus fühlt. Vers 36 verrät es uns mit sehr deutlichen Worten. Dort lesen wir: beim Anblick der Volksscharen erfasste ihn tiefes Mitleid mit ihnen. Und das ist die Motivation für unsere Mission, auf die Jesus uns sendet. Das tiefe Mitleid Jesu ist die Motivation für unsere Mission. Wenn das keine schöne Alliteration ist, Mitleid, Motivation und Mission. Allerdings ist die Situation, die sich Jesus hier bietet, alles andere als zum Lachen. Denn der ganze Vers lautet ja: beim Anblick der Volksscharen erfasste ihn tiefes Mitleid mit ihnen, denn sie waren abgehetzt und verwahrlost wie Schafe, die keinen Hirten haben. Die Rede ist von Menschen, die ohne Jesus leben, aber Jesus dringend brauchen. Vielleicht ohne, dass sie es merken. Und sie werden hier mit einer verstreuten Herde von Schafen verglichen, die ohne Hirten abgehetzt und verwahrlost sind. Schafe sind nicht unbedingt intelligent. Vielleicht ist das kein großes Kompliment, wenn wir hier mit Schafen verglichen werden. Aber wenn man an Begriffe wie Herdentrieb und andere denkt, dann merkt man schnell, dass unsere Mentalität gar nicht so weit weg ist von denen der Schafe. Allerdings muss man auch sagen, das Bild von Gottes Volk als Herde von Schafen ist ein sehr lebendiges Bild aus dem Alten Testament. Und im alten Israel sind Schafe ein wertvoller Besitz, auf den man Acht hat. Auch Gottes Volk ist eine Herde, auf die er Acht hat. Und nachdem die menschlichen Hirten, die Gott über sein Volk im Alten Testament eingesetzt hat, wieder und wieder ihre Macht missbrauchen und die Herde für ihren eigenen Gewinn ausbeuten, kündigt Gott schon viele Jahrhunderte vor dem Kommen von Jesus an, dass er selbst kommen wird, um Hirte über sein Volk zu sein. Und wenn wir unsere Situation von heute vergleichen, dann wissen wir intuitiv, dass auch die starken Führungspersönlichkeiten, an denen wir uns orientieren und die wir uns vielleicht im Leben wünschen und die wir vielleicht auch auf dem Wahlzettel wählen, dass die letztlich meistens nicht unsere Ziele verfolgen, sondern ihre eigenen. Nicht das Wohl der Schafe im Sinn haben, sondern ihr eigenes. Die, an denen wir Menschen uns im Leben orientieren, das sind vielleicht Chefs, das sind Eltern, Freunde, Influencer. Oft haben sie ihr eigenes Ziel im Sinn und lassen uns am Ende abgehetzt und verwahrlost zurück. Und das ist unser Dilemma. Wir Menschen brauchen Führungspersönlichkeiten, an denen wir uns orientieren, die uns auch behüten und beschützen, die Entscheidungen für uns treffen. Aber wir brauchen solche, die zuerst an das Wohl der Menschen denken und dann auch die Macht haben, sie zu behüten und die Weisheit, sie anzuleiten. Ein Mensch kann das. Das ist Jesus Christus. Er ist die Erfüllung von Gottes Ankündigung, dass er selbst kommen wird, um Menschen zu sich zu rufen. Er ist der Hirte, der nicht an sich selbst zuerst denkt. Das sehen wir in seinem tiefen Mitleid für die Schafe. Er ist der Hirte, der die Schafe in sein ewiges Reich führt. Er hat es verdient, für Anführer zu sein, König zu sein, denn er erfüllt nicht nur unser Bedürfnis nach einer Führungspersönlichkeit, der wir vertrauen und nachfolgen können, er wird am Ende sogar sein Leben für uns geben. Und wenn wir uns durchs Leben gehetzt fühlen, und das kann uns auch so gehen, wenn wir schon an Jesus glauben, dann, ich rede hier auch aus eigener Erfahrung, dann liegt es meistens daran, dass wir vielleicht ohne es zu merken, auf andere Stimmen hören als auf die unseres Hirten. Und das schafft Distanz zu Jesus. Und diese Distanz ist es, die dir vielleicht im Moment die Ruhe im Leben raubt. Die christliche Botschaft lautet, du musst nicht abgehetzt im Hamsterrad rennen. Komm zu Jesus. Bei ihm findest du Orientierung und Ruhe. Und das ist die Einladung an abgehetzte Menschen. Aber in diesem Abschnitt geht es darum, wie diese Nachricht zu den Menschen hinausgeht. Es geht um die Aussendung der Gemeinde. Mit welcher Strategie will Jesus diese Botschaft unter den unzähligen Menschen in dieser Welt verbreiten? Die Strategie, die Jesus verfolgt, hat zwei Teile in Vers 38, nämlich erstens Menschen, zweitens Gebet. Und das ist der nächste Punkt. Das tiefe Mitleid Jesu drängt uns zum Gebet. Das tiefe Mitleid Jesus drängt uns zum Gebet. In Vers 37 und 38 lesen wir, da sagte er zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, aber die Zahl der Arbeiter ist klein. Das ist das Thema Mensch. Bittet daher den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter auf sein Erntefeld sende. Jesus empfindet tiefes, vollkommenes Mitleid mit Menschen, die fern von Gott sind. Und er möchte, dass Menschen zu diesen Menschen hingehen und ihnen von Jesus erzählen. Und damit Menschen dorthin gehen, möchte er, dass seine Nachfolger so empfinden, wie er empfindet, nämlich tiefes Mitleid. Wenn wir ehrlich sind, ist unser Mitleid oft eher unvollkommen. Es ist eher eingeschränkt. Einen Moment sehen wir einen Menschen in Not und denken, der Arme. Und im nächsten haben wir ihn schon wieder vergessen. Was also kann uns heilen von dieser Gefühlskälte? Damit wir als Gemeinde dasselbe tiefe Mitleid empfinden wie Jesus. Was ist die Therapie, die Jesus seinen Nachfolgern hier verschreibt? Nun, die Therapie, die Jesus seinen Nachfolgern verortet, ist das Gebet. Natürlich könnte Gott auch ohne dieses Gebet Arbeiter in die Ernte schicken. Leute hinaussenden, die von Jesus erzählen, ohne dass wir ihn darum bitten. Aber dieses Gebet ist wichtiger für uns als für die Mission. Denn Jesus geht es darum, dass wir uns im Gebet sein Anliegen zu eigen machen. Denn wenn wir Gott anrufen und ihn bitten, dass er die Initiative ergreift für diese Menschen, die abgehetzt und verwahrlost sind, welches Herz könnte dann kalt bleiben? Wenn unsere Herzen kalt sind, dann brauchen wir dieses Gebot von Jesus. Denn das ist der Anfang der Änderung. Und von einem wurde ich diese Woche überzeugt, nämlich, dass wir sündigen, wenn wir nicht regelmäßig für mehr Erntearbeiter in der Ernte beten. Jesus will, dass sein Anliegen zu unserem Anliegen wird, dass sein Mitleid unser Mitleid wird und dass sein Herzschlag zu unserem Herzschlag wird. Und Gebet ist dafür der Herzschrittmacher. Und das Ergebnis von seinem Mitleid in uns ist die Aussendung, ist die Mission. In Vers 38 fordert Jesus seine Jünger zum Gebet auf und schaut, was in Kapitel 10, Vers 5 geschieht. Jesus beantwortet das Gebet selbst. Er identifiziert sich damit aufs Engste mit dem Herrn der Ernte, aber schaut euch an, wen er aussendet. Er sendet die Beter. Durch das Gebet haben sie quasi keine Chance mehr. Sie waren dazu prädestiniert, weil sein Anliegen ihr Anliegen wurde. Die meisten Predigten zu diesem Text fügen an dieser Stelle ein: Pass auf, wofür du betest. Denn vielleicht bist du selbst die Antwort. Aber falls du deshalb lieber nicht beten würdest, dann gibt Jesus dir das Gebot: Bitte den Herrn der Ernte. Es ist ein Gebet für, nicht nur für damals, sondern für uns heute, damit sich unser Herz erweichen lässt für die Menschen in Not. Ich denke, das ist eines der wichtigsten Gebete, das wir als Gemeinde und individuell beten können. Indem wir beten wie Jesus, beginnen wir zu fühlen wie Jesus, und dahinter steckt eine ganz bestimmte Strategie, die im nächsten Punkt deutlich wird, nämlich das tiefe Mitleid Jesu drängt ihn und drängt uns zur Multiplikation. Das tiefe Mitleid Jesu drängt uns zur Multiplikation. Schon das Gebet ist eine Multiplikationsstrategie, weil Jesus sein eigenes Mitleid auf 12 Nachfolger überträgt. Im Zusammenhang mit dem Coronavirus kennt ihr vielleicht die Zahl R. Ja, sie drückt aus, wie viele Menschen ein Infizierter ansteckt. Unter 1 bedeutet, dass die Zahl an Infizierten zurückgeht und irgendwann auf niedrigem Niveau vor sich hindümpelt oder ganz auf 0 zurückgeht. Jesus infiziert 12 andere mit seinem Evangelium und mit seinem Mitleid. Sein R ist 12 an dieser Stelle. Ist natürlich viel größer. Und wir haben gesehen, wenn wir für mehr Erntearbeiter beten, dann werden wir selbst zu Erntearbeitern. Wenn das Herz für verlorene Menschen schlägt, dann kann der Mund einfach nicht verschlossen bleiben. Wir werden zu Erntearbeitern werden, die von Jesus erzählen. Und wenn jeder Christ in seinem Leben einen anderen Menschen mit dem Evangelium infiziert, was geschieht dann? Die Gemeinde stagniert. Gleiche Anzahl. Wenn aber jeder mehr als einen infiziert, schönes Wort, dann wächst die Gemeinde. Und das Ziel von Mission lautet: Multipliziere dich, nicht mit 1. Multipliziere dich. Aber natürlich heißt das: Multipliziere dich als Nachfolger von Jesus. Denn das Ziel ist ja nicht, dass du mehr Nachfolger hast, sondern Jesus. Und das heißt, dass Multiplikation Jesus widerspiegeln soll. Nicht uns als Gemeinde. Nicht dich als Person, sondern Jesus. Diese Multiplikation soll auf allen Ebenen Jesus widerspiegeln, aber dazu braucht es zuerst eine Fokussierung auf bestimmte Menschen. Man könnte zu jedem hingehen und jedem, sag ich mal, relativ ziellos und planlos von Jesus erzählen. Und einerseits ist das gar nicht so schlecht. Aber in den Versen 5 und 6 lesen wir, dass Jesus sich auf ein ganz bestimmtes Gebiet konzentriert. Dort lesen wir: Diese 12 sandte Jesus aus, nachdem er ihnen folgende Weisung gegeben hatte. Den Weg zu den Heidenvölkern schlagt nicht ein und tretet auch in keine Samariterstadt ein. Geht vielmehr zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Den Hintergrund will ich gar nicht lange erklären, sondern nur sagen, das ist die Strategie von Jesus vor Pfingsten. Mit Pfingsten wird der Fokus erweitert. Das ist auch gut so, deshalb sitzen wir heute hier. Aber trotzdem gelten immer noch dieselben Prioritäten von Jesus. Die Priorität von Jesus lautet: Zuerst die verwahrlosten Schafe der Herde, dann die Mission darüber hinaus. Auch der Apostel Paulus übernimmt diese Strategie im Neuen Testament von Jesus. Er geht zuerst zu den Juden und dann zu den Nichtjuden. Nun haben wir nicht viele Juden bei uns, aber wenn man das auf hier und heute überträgt, hat sich Gottes Volk natürlich deutlich erweitert. Und wenn wir uns aber umschauen, wird auch klar, viele Kirchen und Gemeinden sind im Laufe der Jahrhunderte zwar eingepfropft worden, könnte man sagen, in die Gemeinde im Alten Testament, die damals nur aus Juden bestand. und damit dann auch Teil von Gottes Volk geworden. Aber leider gibt es eben dadurch auch heute unzählige Christen, die wie abgehetzte und verwahrloste Schafe weit weg von Jesus Christus sind. Es gibt viele Christen in und um Leipzig, die Gottes Wort nicht regelmäßig hören und keine worttreue Gemeinde haben, die hungrig und durstig nach Gottes Wort sind. Und ich verstehe die Priorität von Jesus hier so, dass unser Fokus zuerst auf ihn ruhen sollte. Aber natürlich ohne, dass wir die anderen vergessen. Ja, und ich sage aus ganz aktuellem Anlass, eine Hoffnung ist, dass Gott unseren Livestream im 16 Uhr Gottesdienst dazu gebrauchen wird, um solche Christen zu nähren und zu versorgen. Christen, die keine gesunde Gemeinde in ihrer Nähe haben. Wir wollen natürlich keine Gemeindeglieder von gesunden Gemeinden abwerben, aber wir wollen auch keine in ungesunden Gemeinden sich selbst überlassen. Das Mitleid Jesu lehrt uns etwas anderes. Livestreaming ist ein Standbein, wir sollten uns allerdings nicht dahinter verstecken und denken, dass wir da nicht mehr selbst in der Ernte arbeiten sollten. Aber ich hoffe doch, dass das Livestreaming so nach und nach über die Monate und Jahre hinweg Menschen in Ostdeutschland erreicht, sowohl Christen als auch Nichtchristen, mit dem Wort vom Reich Gottes. Als Drittes soll ich vielleicht ergänzen, dass ich unsere Teilhabe an Gottes Mission natürlich nicht mit einer Form von lokaler Mission erschöpft. Spätestens seit Pfingsten ist weltweite Mission mindestens genauso wichtig. Und ich wünsche mir sehr, dass sich über die Zeit ein leidenschaftliches Team in unserer Mitte entwickelt, die weltweite Mission zum Ziel hat und unterstützt. Einerseits durch die Missionare, die wir schon ausgesandt haben. Andererseits durch das Gebet und wiederum dadurch, dass neue Missionare in den Blick genommen werden. Das tiefe Mitleid drängt uns zur Fokussierung und zu einer Strategie, könnte man sagen. Und das gilt auch in Bezug auf die Vorgehensweise von Jesus. Das Mitleid von Jesus drängt uns zum Reden von ihm und zum Handeln wie er. Das ist der nächste Punkt. Lesen wir dazu die Verse 7 und 8. Dort sagt Jesus, auf eurer Wanderung predigt, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Heilt Kranke, weckt Tote auf, macht Aussätzige rein, treibt böse Geister aus. Umsonst habt ihr es empfangen, umsonst sollt ihr es auch weitergeben. Seht ihr das Reden und das Handeln? Vers 7 dreht sich um die Botschaft, Vers 8 um barmherziges Handeln. Und auch hier sehen wir wieder das Prinzip Multiplikation am Werk. Jesus multipliziert sich selbst, denn die Botschaft ist identisch mit seinen Worten und das Handeln ist identisch mit seinem Handeln. Deshalb gibt Jesus ihnen seine Macht. Und wir können natürlich das Handeln in Vers 8 nicht ohne weiteres auf uns übertragen. Dazu haben wir nicht die Vollmacht. Schaut euch nochmal Vers 1 an. Dort heißt es, er rief seine 12 Jünger herbei und gab ihnen Macht. Ja, wir sollten nicht denken, dass wir diese spezifische Ermächtigung auch für uns hier und heute bekommen haben. Das zählt für die Apostel damals. Aber auch wenn die Apostel damals eine besondere Ermächtigung bekommen haben, sehen wir noch etwas anderes. Nämlich für die Worte vom Evangelium haben sie keine Ermächtigung bekommen. Anscheinend brauchen sie keine Vollmacht, um von Jesus zu erzählen. Von Jesus erzählen kann jeder Nachfolger. Wir haben ihn ja persönlich kennengelernt. Im schönen Lutherdeutsch heißt es, wes das Herz voll ist, des geht der Mund über. Vielleicht habt ihr das schon mal gehört. Und deshalb können alle Nachfolger ihre Gelegenheit nutzen, von Herzen von Jesus zu reden. Und wenn du das noch nie getan hast und wenn du denkst, was ich? Ja, Panik? Dann kann ich dir nur sagen, aus einer Erfahrung, bei aller Furcht, die ich auch empfinde, bereite das Erzählen von Jesus doch einfach die größte Freude. Es wird dir eine Erfüllung geben, die sonst kaum etwas dir geben kann. Und meine Frage an dich ist, welches Training können wir dir als Gemeinde anbieten, damit du dazu befähigt wirst? Was fehlt dir gerade? Sprich mich doch nach dem Gottesdienst an, dann können wir uns Gedanken darüber machen. Denn wenn jeder von uns von Jesus erzählt, dann rutscht unser R schnell über eins. So viel zum Reden. Kommen wir noch einmal kurz zu Vers 8 zurück. Dort geht es um das Handeln. Auch wenn man vielleicht keine Ermächtigung hat, um Zeichen und Wunder zu vollbringen, bei denen anderen die Spucke wegbleibt, dann gibt es doch ein allgemein gültiges Prinzip dahinter. Und das lautet barmherziges Handeln. Ja, wir erinnern uns, alles, was die Jünger hier aufgetragen bekommen, beginnt mit dem tiefen Mitleid von Jesus. Von Jesus und seinem Reich zu erzählen, ist ein Akt der Barmherzigkeit. Und genauso verhält es sich mit dem Handeln. Auch wenn wir diese Vollmacht nicht haben, um Gelähmte zu heilen zum Beispiel, dann können wir trotzdem durch konkretes Handeln neben der Botschaft von Jesus auch die praktische Barmherzigkeit von Jesus zuteil werden lassen. Tatsächlich sind wir dazu aufgerufen. Beides gehört zusammen. Werke ohne die Worte machen keinen Sinn, denn so lernt niemand Jesus kennen. Aber Worte ohne Werke bleiben unglaubwürdig. Beides gehört zusammen. Das eine gibt dem anderen Sinn und Bedeutung. Für den letzten Abschnitt bleibt uns heute leider keine Zeit mehr. Auch dort sehen wir, wie Jesus sich selbst multipliziert. Und zwar in der Art, wie seine Jünger nicht nur weltlichem Reichtum eine Absage erteilen, sondern auch Risiken für Jesus eingehen. Und wir erinnern uns, Jesus ist ein Risiko eingegangen. Er ist Mensch geworden. Er ist zum Kreuz hingegangen. Er ist für uns gestorben, wenn das kein Risiko ist. Und die Risiken, die Jesus möchte, dass seine Nachfolger eingehen, sind einerseits finanzielle Risiken. Ihr seht hier, wo es heißt, ich suche es gerade, der Arbeiter ist seines Unterhalts wert. Ich kann es gerade in meinen kann es gerade nicht finden, aber es ist dort, in Vers 10, genau. Okay, der Arbeiter ist seines Unterhalts wert. Das heißt, er soll nichts mitnehmen. Ja, er soll keine Reserven aufbauen, sondern er soll vertrauen, dass Jesus für ihn sorgt. Das heißt natürlich nicht komplett, dass wir 0 Euro auf dem Bankkonto haben sollen, aber es heißt wenigstens, dass wir im Vertrauen und in der Nachfolge von Jesus auch Risiken eingehen. Und ich denke, das ist etwas, was Jesus ehren wird. Das andere Risiko, von dem hier die Rede ist, das hier allerdings nur angedeutet wird im letzten Abschnitt, ist das persönliche Risiko durch die Ablehnung anderer. Und im zweiten Teil geht es um konkrete Verfolgung und Ablehnung durch die Gesellschaft und sogar durch die eigene Familie. Und ich lade euch wie immer herzlich ein, euch den zweiten Teil im 16 Uhr Gottesdienst anzuhören. Gottes Mitleid ist unsere Motivation für Mission, sowohl lokal als auch weltweit. In Jesus begegnen wir vollkommener Barmherzigkeit in Aktion. Er ist der gute Hirte, der mit seinen Worten und Werken für abgehetzte und verwahrloste Schafe sorgt, der sie zu sich ruft in sein Reich, der ihnen Ruhe und Orientierung gibt und am Kreuz sogar sein Leben dafür gibt, dass sie in Ewigkeit mit ihm leben können. Und dieser Jesus will sich in uns multiplizieren, indem wir so denken und so fühlen wie er. Ihm nachfolgen bedeutet, dass unsere Herzen im Gleichtakt mit seinem Mitleid schlagen. Deshalb sollen wir für Erntearbeiter beten. Vergesst es nicht. Sein Herz schlägt für Mission. Deshalb sollen unsere Herzen für Mission schlagen. Und indem Jesus Christus sein Fühlen und Denken in uns multipliziert, will er sich auch durch uns multiplizieren, nämlich indem wir von ihm reden und wie er handeln. Und warum planst du für diese Woche nicht einfach, dass du jeden Tag abwechselnd betest? Einmal für mehr Erntearbeiter hier in Gottes lokaler Mission und einmal für mehr Arbeiter in Gottes globaler Mission. Du erfüllst damit ein ganz simples und einfaches Gebot von Jesus und es ist das wichtigste Gebet, das wir beten können. Denn es gibt Jesu Herz wieder. Und dann schau, was Gott draus machen wird. Schau, was Gott in dir machen wird. Vielleicht wirst du zum Erntearbeiter. Und wenn du jemanden siehst, dem du Gottes Barmherzigkeit zukommen lassen kannst, dann tu es doch auch. Und warte auf die Gelegenheit, dass du es mit Jesus verbinden kannst. Ohne Jesus sind Werke der Barmherzigkeit letzten Endes sinnlos. Denn der Mensch verliert immer noch das ewige Leben. Mit Jesus bekommen Werke der Barmherzigkeit eine tiefe Bedeutung, die für alle Ewigkeit reichen kann. Lasst uns beten. Allmächtiger Gott, wir danken dir für dein Wort und wir bitten dich, Herr Jesus, dass du dich in uns und durch uns multiplizierst. Gib, dass wir wie du fühlen, gib, dass wir wie du denken, gib, dass wir wie du handeln und gib vor allem, dass wir nicht still sind, sondern auch wie du reden. Und wenn es dein Wille ist, dann mach du uns zu Erntearbeitern, hier in Leipzig und vielleicht sogar darüber hinaus. Dein Wille geschehe, im Himmel wie auf Erden. Amen.